Andreas, weißt du was? Wir haben in den letzten zwei Folgen so viel über Games gemeckert, dass es schon nicht mehr lustig ist. Und deswegen würde ich sagen, machen wir heute mal einen Podcast über Spiele, die von der Masse scheiße befunden werden, beziehungsweise nicht so gut ankamen oder eher so dastehen, dass wir eher ungern zugeben, dass wir Fans dieser Spiele sind. Und mal ein bisschen gegen uns quasi arbeiten, indem wir endlich mal über Spiele sprechen, die wo wir quasi die Minderheit sind, gefühlt, in Anführungszeichen. Und ja, damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur 217. Ausgabe des GamerWG-Podcasts, wo wir über Guilty Pleasures sprechen werden. Und ja, wie immer mit dabei, der Andreas. Hallo!
Ja, hallo Maurice, hallo an die Zuhörer. Ich finde, deine Einleitung ist dieses Mal hervorragend gelungen.
Ja, keine Lust immer auf schlechte Stimmungsmache. Auch ich will hier nun wieder mal gute Laune haben. Und da ihr mein Lachen so toll findet, Klammer auf, nicht wirklich, Klammer zu. Ja, nee, also jeder hat so seine Spiele, wo er ungerne zugibt, dass er sie gut findet. Manchmal eigentlich zu Recht. Aber wir lassen jetzt hier mal alles raus, was geht und was muss, und dann erzähle ich mal, wie das Ganze ablaufen wird. Wir haben uns jeder fünf Beile, wir haben uns beide jeweils fünf Beispiele rausgesucht. Das heißt, wir werden heute insgesamt 10 Titel mal kurz anschneiden und erklären, weshalb wir sie mögen und weshalb auch die Masse diesen Titel eventuell nicht so gern hat, beziehungsweise weshalb wir ungerne zugeben, weshalb wir diesen Titel mögen. Und Andreas, ich lasse dir den Vorrang, dich als erstes zu blamieren.
Mich als erstes zu blamieren?
Nein, ich denke, ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die Spiele auf dieser Liste haben, und der eine oder andere wird sich vielleicht jetzt bei den Titeln wiederfinden. Und ja, gucken wir mal.
Bestimmt, bestimmt. Ja gut, machen wir den Anfang. Anfangen möchte ich mit Human. Ein Spiel, was eigentlich ausgelegt war, eine große Trilogie zu werden, was allerdings nicht so ganz geklappt hat, leider. Es gab tatsächlich nur einen Teil. Das Problem ist dann auch leider mit einem relativ offenen Ende, weil, wie gesagt, war eigentlich auf eine große Geschichte ausgelegt, hat nicht so ganz funktioniert. Und es gibt einiges, worüber ich meckern könnte, zum Beispiel die Steuerung und auch die Optik des Ganzen. Aber was hat mich erstmal an den Titel gefesselt? Was hat mich dazu bewogen, ihn zu kaufen? Ganz einfach, das Setting ist nordische Mythologie und Sci-Fi. Beides in einen Topf geworfen, umgerührt, und raus kam To Human. Und ich muss sagen, das hat mich erstmal sau angesprochen, weil beides sagte mir zu, und beides im Mix, dachte ich mir, klappt bestimmt hervorragend und hat auch grundsätzlich funktioniert, und die Geschichte hat mich auch interessiert, und umso enttäuschender war es natürlich am Ende dann festzustellen, wo dann endlich die Geschichte so richtig in Fahrt ging, zu sehen, ja, jetzt wäre es schön, gäbe es einen nächsten Teil, den es leider wohl nicht mehr geben wird.
Ich habe die Demo gezockt.
Du hast die Demo gezockt, okay.
Und die Steuerung, du hast es schon gesagt, ist, ich fand es so schrecklich. Deswegen habe ich auch nach der Demo nie wieder versucht, an dieses Spiel zu denken. Der rechte Stick wird zum Angreifen benutzt. Und das wäre kein Problem, wenn man nicht hin und wieder auch mal nach vorne laufen müsste, was äußerst irritierend war. Und ich bin damit nicht klargekommen. Ich mag es nicht, wenn auf dem rechten Stick die Angriffstasten liegen.
Ja, die Sache ist halt wirklich, es ist ja jetzt kein God of War, wo die Level wirklich so drauf ausgelegt sind, dass du mit einer starren Perspektive leben kannst, dass du dich auch wirklich vernünftig durchbewegen kannst und kämpfen kannst, dass du mit dem rechten Stick zum Beispiel die Ausweichrolle oder so machst. Aber in dem Spiel ist eigentlich Umgucken schon, wäre nett, auch gerade um dann die Levels in ihrer Größe dann nochmal ordentlich zu erkunden und zu begutachten. Aber dass der rechte Stick dann für den Angriff genutzt wird, zum Beispiel, wenn du halt mit Schwertern rumläufst, dass du entsprechend in die Richtung dann schlägst, fand ich jetzt wirklich sehr ungünstig gelöst. Also ich hätte liebend gerne auf dem rechten Stick einfach die Kamera gehabt und dann mit, was weiß ich, mit dem X-Button dann schlagen oder so. Das wäre optimal gewesen, und eigentlich ist es auch so ein Standard, was Spiele angeht, aber irgendwie hat man sich da entschieden, es anders zu machen, und Ja, wie gesagt, das war nicht wirklich toll. Also es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich war in den ersten Spielstunden immer wieder versucht, die Kamera einzustellen, habe dann in irgendwelche Richtungen geschlagen dabei, weil es einfach nicht geht. Und das ist so der größte Fehler, den die gemacht haben, leider. Was auch so ein bisschen kritisch war, die Level waren riesig groß, man selbst hat sich aber relativ langsam durchbewegt und man hatte diese riesigen Räume und es dauerte immer Ewigkeit, bis man sich da durchbewegt hat. Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass das Lauftempo und alles, dass es ein bisschen mehr auf Zack ist, ein bisschen schneller geht. Und es gibt so vieles, über das man meckern könnte, aber andererseits, wie gesagt, das Setting hat mich dazu getrieben, es wirklich durchzuspielen und am Ende da zu sitzen und zu sagen, schade, ich würde jetzt gerne noch weitermachen.
Okay, okay. Woran ist es letzten Endes gescheitert? Das kann doch nicht nur an der Steuerung gelegen haben.
Ich weiß nicht, was die breite Spielergemeinschaft da draußen jetzt noch weiter auszusetzen hat an dem Titel. Ich für meinen Teil hätte gesagt, es ist zwar nicht perfekt, aber es ist durchaus gut genug, um es fortzusetzen. Ich weiß natürlich nicht, was für Ziele man sich da gesteckt hat, wie stark es verkauft werden muss. Wertungstechnisch kam es ja auch nicht so ganz gut weg. Was vielleicht auch daran liegt, es war ja darauf ausgelegt, so ein bisschen auch ein Diablo 3 oder sowas zu sein, dass du halt einen von mehreren Charakterklassen auswählst und dann auch gerade auch mit mehreren Leuten zusammenspielen kannst. Was ich jetzt gar nicht gemacht hatte, weil es auch alleine eigentlich wunderbar funktioniert, zumindest mit dem Charakter, den ich jetzt genommen habe. Es kann natürlich sein, dass es auch Charakterklassen gibt, die dann eher so einen Support-Charakter haben. Und das ist natürlich, wenn man es alleine spielen möchte, wahrscheinlich doof. Aber ich habe mich jetzt nicht intensiv genug mit den anderen Klassen beschäftigt, als dass ich das jetzt bestätigen oder widerlegen könnte. Aber ja, das könnte natürlich auch vielleicht ein Punkt gewesen sein.
Ja, also mir hat die Demo damals gereicht. Ich bin aber auch jetzt nicht der riesen Sci-Fi-Fan. Also von daher ist es...
Ach, und ja. Ja, mir fällt gerade noch eine Sache ein, was vielleicht den einen oder anderen auch etwas irritieren könnte. Das Spiel war nicht wirklich schwer. Warum? Weil man einfach ständig vom Spiel wiederbelebt worden ist. Also man konnte nicht wirklich sterben oder man wurde dafür nicht bestraft fürs Sterben. Also es war eigentlich scheißegal, ob du draufgegangen bist oder nicht. Du wurdest einfach von so einem Engel dann immer wieder auf die Beine geholfen und weiter ging's. Das ist, denke ich mal, auch so ein Punkt, der natürlich gerade, wenn jemand irgendwie Herausforderungen sucht, wird man von dem Spiel dann doch in Stich gelassen. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch so ein Punkt ist, der viele Spieler dann abgeschreckt hat auf Dauer. Es ist zu einfach gewesen. Ja, ja. Das ist, denke ich, auch noch so ein Punkt.
Gilt das als Kritikpunkt durch? Zu einfach?
Ja, ja. Also ein Dark Souls-Spieler hätte keinen Spaß dran.
Ja, aber manchmal will man an die Hand genommen werden und einfach nur ein bisschen kurzweiligen Spaß haben.
Soll vorkommen, aber so kurzweilig ist es ja nicht. Es dauert ja schon einige Stunden, bis man sich da durchgeprügelt hat.
Okay.
Und unter Umständen sogar noch viel länger, wenn man dann es zweimal oder dreimal spielen möchte, um dann sein Charakterlevel noch höher aufzupowern. Denn auch wenn man es durchgespielt hat, charaktermäßig ist da noch einiges nach oben hin möglich. Und man kann es dann noch ein zweites Mal zocken, um weiter aufzuleveln und weiter Gegenstände zu sammeln. Aber so exzessiv habe ich es tatsächlich dann nicht betrieben.
Okay, okay. Ja, ja, kurzweilig trifft eher auf meinen Titel zu. Die Earth Defense Force Reihe. Jetzt hauptsächlich den PS Vita Ableger. Ich habe auch einen der 360 Spiele gespielt. Also das erste ist, es gibt glaube ich zwei mittlerweile dafür und ein drittes ist auch schon irgendwie bald raus. Vielleicht in Japan oder so. Aber ich will mich jetzt hauptsächlich auf den PS Vita Teil konzentrieren, weil das ist der, den ich derzeit so halbwegs regelmäßig zocke. Und ich meckere immer über das Dynasty Warriors-Prinzip. Das ist quasi dasselbe, bloß mit Aliens und Schusswaffen. Da ist ein Gebiet und da sind 5000 Insektengegner, die alle als Aliens sind, Größe erreicht haben. Und Mission ist konstant, baller alles weg, was geht. Und hab dann Spaß dabei. Und das ist einfach 50er Jahre B-Movie Horror, der Horror ist jetzt übertrieben. Aber da ist so eine Leichtherzigkeit drinne, wenn du ein Gebiet geklärt hast, dann jubeln deine Kameraden. und du hörst, wenn die Stadt das erste Mal angegriffen wird, siehst du da noch Leute wegrennen, die dann rumschreien und du willst eigentlich alle beschützen, dann wirfst du mit, dann schießt du mit dem Raketenwerfer und das Haus bricht sofort ein durch einen Schuss und alles. Es ist so eine trashige, kurzweilige Ballerorgie, ohne Sinn und Verstand, aber deswegen funktioniert sie. Und wenn man es immer wieder kurz mal nur spielt, dann hat man immer wieder seinen Spaß damit für 3-4 Missionen und dann ist da hin und wieder auch mal ein Panzer oder ein Kampfhelikopter, mit dem man ein bisschen Action machen kann. Und ich finde, das ist äußerst unterhaltsam für die 20-30 Minuten, die man dann täglich damit verbringen kann. Und für die Hardcore-Spieler, die packen das bestimmt auch noch länger täglich. Aber ich für mich ist das immer ein sehr kurzweiliger Spaß.
Okay, ja, ich habe es selber nie gespielt. Ich habe mal Videos dazu gesehen und es hat natürlich einen sehr schönen B-Movie-Charakter von einfach der Tatsache her, dass man wirklich gegen haushohe Insekten kämpft und was da auf dem Bildschirm abgeht, ist schon ja sehr witzig und trashig und irgendwie auch unterhaltsam. Aber ich habe mich jetzt nie durchringen können, tatsächlich mal da reinzugucken, auch wenn es schon irgendwie was hat, auch wenn es jetzt nicht wirklich qualitativ hochwertig ist.
Nee, es sieht nicht mal besonders gut aus. Also
ja, eben. Das ist so der Punkt, der mich dann auch so im ersten Moment dann auch wieder abschreckt, wobei ich mir irgendwie denke, vielleicht passt es auch so ein bisschen, dass es auch scheiße aussieht zum Trashing-Faktor. Aber andererseits möchte man natürlich auch dann schon, dass es von der Optik her ein bisschen was hermacht irgendwo.
Ja, na, du musst dir halt vorstellen, was das Spiel alles gleichzeitig darstellen muss. Also es gibt zum Beispiel so eine Mission am Strand. Da landet gerade, also da kommt gerade ein Landungsschiff auf einen zu und rauskommen, ungelogen, 50 bis 100 Kampfjets von den Aliens, die alle gleichzeitig noch rumballern. Das heißt, pro Jet müssen da auch nochmal 5-6 Projektile gleichzeitig dargestellt werden. Und das Spiel läuft halbwegs flüssig in diesen Momenten. Und ich glaube, je höher du mit der Technik gehst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass diese Anzahl da erreicht werden kann, einfach dem reinen Bombast wegen.
Ja, okay, wär noch ein Punkt, aber dann kann man ja mal schauen, wie das dann auf der Next Gen dann weitergeht. Entweder wird dann einfach gesagt, okay, wir nutzen die Hardware-Power nicht, damit das Spiel schöner aussieht, sondern einfach für noch mehr Insekten.
Ja, aber das Coole ist halt, du hast nicht nur die Fahrzeuge, sondern du kannst auch Waffen finden. Und du fängst halt dann mit einem Maschinengewehr an und dann findest du halt irgendwann den Rocket Launcher. Dann verschiedene Pistolenarten, verbesserte Maschinengewehre, die dann alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und du kannst dir wirklich quasi so einen kleinen Plan zusammenstellen, wie du die Viecher platt machst, dich auf die Missionen die jeweilige einstellen. Okay, da kommen jetzt Kampfmechs aus dem Meer auf den Strand zu und da wäre es vielleicht besser, wenn ich nicht das Maschinengewehr benutze, sondern den Raketenwerfer dann als optionale Waffe habe. Und es ist nicht viel Taktik, also du musst wirklich nur am Rumrennen ausweichen und rumballern, aber das Wort kurzweilig ist, würde ich schon als eine Definition für zu diesem Spiel packen, auf jeden Fall.
Okay. Ja, wenn ich es vielleicht irgendwann mal sogar, vielleicht auch nur als Demo mal reingespielt habe, dann vielleicht wechseln wir noch mal ein, zwei Worte darüber, aber jetzt muss ich dir erstmal vertrauen mit deiner Aussage.
Ja. Ich habe damals einen Trailer auf der 360 mir angeguckt und ich habe mich sofort verliebt in dieses komische Spielprinzip. und wenn, ich weiß nicht, wenn der Funke nicht sofort überspringt, dann ist es vielleicht nichts für dich. Oder musst echt mal gucken, ob du da längerfristig Zeit investieren kannst, bis der Funke überspringt, wenn er es denn sollte. Aber es ist schon sehr eintönig, sage ich mal, auf Dauer.
Okay, wenn du nichts dagegen hättest, würde ich dann zu meinem nächsten Titel springen.
Gerne.
Bei dem kann man auf jeden Fall sagen, man schämt sich irgendwie dafür, überhaupt den Titel jemals gespielt zu haben. Und zwar ist die Rede von Rumble Roses XX. Das ist ein Wrestling-Spiel für die Xbox 360, wo man in der Charakterauswahl nur Mädels hat, die teils doch sehr knapp bekleidet in den Ring steigen. Und auch die Wrestling-Moves, die man da ausführt, das sind doch sehr fragwürdige Posen, die man da macht. Und ich weiß gar nicht mehr, man konnte auf jeden Fall die Kamera frei bewegen und wahrscheinlich gab es sogar noch die Möglichkeit, hier fotomäßig da dran zu gehen, wie bei Dead or Alive und so weiter. Und es ist erstaunlich eigentlich, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, weil es natürlich erstmal nur damit lockt, so nach dem Motto, ja, es gibt nette Mädels und du kannst am Charaktereditor dir auch ein eigenes Mädel erstellen und so weiter. Aber das Spiel ist doch auch gar nicht so schlecht. Also es funktioniert als Wrestling-Spiel erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass da auch irgendwie spielerisch was drinsteckt in dem Ganzen. Und so habe ich tatsächlich auch einige Meisterschaften da gemacht und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, warum ich das dann irgendwann dann liegen gelassen habe und aufgehört habe, weil grundsätzlich viel falsch gemacht hat das Spiel nicht. Aber wie gesagt, das ist so eines dieser Spiele, wo man sich sagt, so eigentlich darfst du niemandem erzählen, dass du es wirklich gespielt hast und dann sogar noch Spaß damit hattest.
Ja, ich habe die PS2-Version damals gespielt und ich hatte keinen Spaß damit. Also irgendwie komme ich generell mit Wrestling-Spielen nicht klar. Und die Idee war für pubertäres Ich äußerst attraktiv, aber wie gesagt, ich bin damit nicht klargekommen und ja, ich bereue es nicht, es weggegeben zu haben. Also gut, ich weiß nicht, ob das auch in dem XX drin war, aber in der PS2-Version gab es halt noch diesen Schlamm-Modus, wo die Damen in so einem Schlammring gekämpft haben. Und okay. Ja. Liebe Japaner.
Daran kann ich mich nicht erinnern, dass das bei mir jetzt drin gewesen wäre. Zumindest wenn es irgendwo drin war, habe ich es nicht gespielt. Also ich habe wirklich nur im Ring dann gekämpft. Ja, das ist jetzt eigentlich schade, dass ich das Spiel nicht mehr habe. Sonst würde ich das gleich nochmal nachprüfen können. ach nee. Aber wie gesagt, also ich finde, das erfüllt die Kriterien von Guilty Pleasure auf jeden Fall. Ach, herrlich.
Ja, aber du hast es Dead or Alive so erwähnt, als müsste das in einem Zug erwähnt werden. Ich finde, Dead or Alive hat andere bessere spielerische Qualitäten.
Wobei die durchaus auch sehr viel Wert darauf legen, einen weiblichen Körper so darzustellen, dass auch es eine tolle Brustphysik gibt und so weiter.
Die man abstellen kann mittlerweile.
Die man abstellen kann mittlerweile, ja, das lasse ich zugestehen, aber trotzdem, also dass Dead or Alive auch mit anderen Versprechen lockt, möchte ich hier nicht unter... Ja, doch.
Nee, aber da muss ich auch noch kurz einwerfen, das hattest du nämlich kurz erwähnt, das Extreme Beach Volleyball. Da habe ich die 360-Version ganz kurz gezockt, weil eine Freundin das überraschend spannend fand, die Bikinis freizuschalten. Ich habe reingeguckt und ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. Also das ist eine ganz komische Minispielsammlung, wo es wirklich nur darum geht, Geld zu sammeln, damit du dir die blöden Bikinis kaufen kannst. Aber die sind so extrem teuer und je teurer die sind, desto weniger ist da dran. Und das Schlimme ist, die Minispiele haben nicht mal richtig gut funktioniert. Also man musste sich quasi durchquälen für die 3 Sekunden, die das Anschauen dann Spaß macht. Ja, gut, hast nichts verpasst, Andreas.
Okay, dann wissen wir auch, dass sich das jetzt nicht unbedingt lohnt. Aber wo du eben gesagt hattest, so von wegen für Wrestling-Spiele hast du gar nicht so viel übrig, geht mir eigentlich auch so. Wobei ich interessant fand, für den GameCube gab es doch dieses Def Jam irgendwas. Mir fällt der komplette Titel nicht mehr ein. Dieses komische Hip-Hop-Wrestling-Ding da, das fand ich irgendwie ganz cool.
Es gab zwei. Fight for New York war das zweite und das erste, weiß ich nicht mehr, wie das hieß.
Ich meine, ich hätte das erste gespielt und daran hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Das habe ich echt genossen. Das zweite habe ich nicht gespielt. Da weiß ich nicht, wie es war. Aber das war so in Sachen Wrestling, glaube ich, so der Höhepunkt für mich, wo ich am meisten Spaß mit hatte, weil es auch so übertrieben war. Aber das jetzt nur mal so als Einwurf zum Thema Wrestling.
Ja, ich fand den zweiten Teil besser, das Fight for New York. Aber das hatte auch, das hat sich auch schon mehr von dem Wrestling entfernt. Und der dritte hat ja gar nichts mehr mit Wrestling zu tun. Aber den fand ich auch wiederum scheiße.
Okay.
Ja. Und ich nehme jetzt mal einen Titel, den du auch gespielt hast. Und wo wir bereits wissen, dass du da anderer Meinung bist als ich. Bullet Witch. Wir haben immer wieder den Gag gebracht, dass wir mal einen Podcast drüber machen. Es ist nie was geworden. Ich glaube, du hast das gar nicht mehr oder so.
Nee, also wie Rumble Roses ist auch irgendwann Bullet Witch zum Händler gelandet und ich hab's nie wieder gesehen, aber bei Bullet Witch bin ich mir ganz im Klaren, ich bereue es nicht, es abgegeben zu haben.
Ich verstehe es nicht. Nee, das ist quasi ein Capcom-Bayonetta für Arme. Es ist nicht mal von Capcom, aber wer die Charaktermodelle mal in Bewegung gesehen hat, er wird wissen, was ich meine. man trifft als, ich glaube, Alicia oder so hieß die Hexe. Und die hatte so ein mechanischen Besen, der eigentlich eine riesige Waffe war. Und man hat sich durch 6 Level oder so geballert, die ewig lang gedauert haben. Und das Spiel war technisch unter aller Sau. Es hat die ganze Zeit geruckelt. Es sah, wie gesagt, nicht mal wirklich gut aus. Die Dialoge waren lachhaft. Die Story war Müll. Und deswegen hat es funktioniert, verdammt. Es ist irgendwie... Ich habe davon im GamePro-Forum damals das erste Mal gelesen und sofort gedacht, ey, die Idee klingt so bescheuert, das musst du mal spielen. Den habe ich mir bei GameStop gebraucht für 15 Euro geholt damals. Und ich fand das so geil, weil das wirklich einfach nur... ja, es ist quasi dieses Earth Defense Force Syndrom. Es ist einfach stupides Ballern. Hier hast du aber halt noch als Hexe ein paar geile Fähigkeiten drauf, die du nach und nach freischaltest. Du konntest einen riesigen Tornado auslösen, der dann wirklich ein ganzes Gebiet leergefegt hat. Und etwas, was sehr wenige Spieler nur machen, aber du konntest auch die Umgebung zerstören in gewissen Teilen. Und wenn du dann halt den Tornado ausgelöst hast im Armeegelände, ist wirklich das halbe Armeegelände weg gewesen danach. Dann konntest du ein Gewitter ausführen und je höher du das gelevelt hattest, desto größer und imposanter wurde es dann dargestellt. Und ich finde, dieses Aufleveln in diesem relativ simplen Spielprinzip, das hat dem Ganzen noch so eine gewisse Würze gegeben und vielleicht nehme ich das für Red Metal Cat mal auf. Ich weiß, dass es ein schlechtes Spiel ist und ich sehe auch alles Schlechte, aber wenn du denn die Kontrolle hast über die Spielfigur und die da rumhüpft die ganze Zeit und es gibt kostenlose DLC-Kostüme, die entsprechend auch einen Rock oder, also es ist sehr japanisch, das Spiel, und da hast du halt die Schulmädchenuniform und ihr normaler Sprung ist, dass sie die Beine spreizt und dann so einen Überschlag macht und da hast du die Kamera entsprechend positioniert. Ja, Rumble Roses, ne?
Das wird langsam sehr fragwürdig.
Und das war auf diese, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich für Anime-Scheiß so affin bin, aber das ist so trashig, japanisch, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich weiß nicht mal, ob das von Japanern kommt.
Das gerade, was du erklärt hattest, so mit dem Rock und so, das würde verdammt zu den Japanern passen. Ich musste gerade auch hier an Lollipop Chainsaw denken, wo es, meine ich, sogar das Achievement gab, dass man irgendwie versuchen musste, Juliette unter den Rock zu gucken.
Ja. Ja.
Oh Mann.
Bullet Witch ist von wem? Moment. Kaviar. Sagt mir gar nichts.
Sagt mir auch nichts.
Ist japanisch, ja. Okay.
Okay.
Ja. Erklärt alles, ja.
Das hätte mich auch schon fast gewundert, wenn es nicht so wäre. Aber was ich dazu sagen muss, du hast ja eben so schön beschrieben, dass es jetzt für, was weiß ich, dann 15, 20 Euro dir geholt hast und so weiter, aber bei mir kommt wirklich erschwerend hinzu und ich denke, deswegen ist der Eindruck auch so negativ auch noch gewesen. Ich habe wirklich nahe zum Release das Ding gekauft und war am Anfang so von der Vorberichterstattung her, fühlte ich mich schon irgendwie angesprochen, weil es einfach von den ganzen Ideen her super geil klang. Und auf dem Papier, es liest sich ja gut, aber dann siehst du es dann in Bewegung und denkst dir, ach du Scheiße, was habe ich da gekauft? Ach ja, gut.
Das sind übrigens die Macher von Nier und den Bison Resident Evil Lightgun Shootern für die Wii. Überraschenderweise.
Nier. Habe ich eine Zeit lang gespielt, bis dann irgendwann der Punkt kam, für die anderen Story-Enden musste es dann nochmal spielen und nochmal spielen und nochmal spielen. Da habe ich mir gesagt, nee, so gut fand ich das jetzt auch nicht. Und danach habe ich es nie wieder eingelegt.
Zockst du lieber Bullet Witch nochmal? Nee, also, ja, das ist für mich ein Guilty Pleasure. Ich finde einfach, das ist so trashig und simpel. Das kann man mal einlegen.
Oh Mann. Ja, ich glaube, wir müssen das Thema wechseln. Ich guck mal ganz schnell, was ich als nächstes auf meiner Liste stehen habe. Ah, oh ja, das ist ein Spiel. Ich frage mich, ob das überhaupt jemand kennt. Er ist noch zu GameCube-Zeiten rausgekommen. Die Rede ist von PNO3, Project Number 3. Und man hatte, oh, wie hieß die gute? Die hat auch so einen geilen Namen gehabt. Irgendwie Vanessa Z. Schneider. Mädel in so einem Sci-Fi-Outfit, was über einen Planeten namens Öde hieß der, glaube ich sogar. Das passt auch, weil da gibt's nicht viel zu sehen, außer braune Oberfläche.
So, ich kenne das Spiel zumindest vom Cover. Und ja. Bei mir im Mediamarkt gab's immer diese Billigabteilung, wo dann halt die ganzen Spiele für 5 bis 10 Euro verscherbelt wurden, halt neu.
Ja.
Und da lag das immer bei. Und ich habe mich immer gefragt, soll ich mir das kaufen? Dann habe ich mir die Screenshots angeguckt. Und du läufst die ganze Zeit nur durch weiße Gänge. Und, also zumindest wirkt das so auf den Screenshots.
Oder über die braune Planetenoberfläche,
okay,
die sehr hässlich ist.
Deswegen sind sie wahrscheinlich nicht auf den Screenshots drauf gewesen. Und ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Two Unum, ich bin jetzt nicht so der größte Sci-Fi-Freund, aber ich finde, das ist der Punkt, weshalb ich Sci-Fi nicht so mag, weil ich sehe da nicht die den Einfallsreichtum in der Gestaltung bei diesem diesen generischen Scheißlook haben, der einfach nur da sagt, ja, in der Zukunft ist alles weiß und hell und ja, danke. Also noch uninspirierter geht's, glaube ich, gar nicht.
Ja, obwohl ich eigentlich den Stil irgendwie cool finde, andererseits muss man halt sagen, es ist total simpel und einfach, das zu machen, weil, ja, wie gesagt, du brauchst keine großartigen Texturen oder so, du machst einfach alles weiß und fertig. Trotzdem hatte ich irgendwie Spaß mit dem Spiel, vor allen Dingen, weil die Entwickler sehr kreativ waren, was die Gegner angeht, das Gegnerdesign, die mechanischen Gegner, die man da zerlegen konnte, und die hatten auch alle so schöne Namen wie Sonnenblume und so weiter. Und das hat
lass mich auch viel Spaß. Es ist ein japanisches Spiel. wenn ich das schon höre, weil ich glaube, die Japaner sind es, die so viel Freude an deutschen, ja, Namen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das wäre auch Shinji Mikami gewesen, der mit daran gearbeitet hat. Ich meine, der war das, weil man merkt auch, dass Vanquish sehr darauf aufbaut. Also Vanquish ist so die, ich sage mal, die verbesserte Form von PNO3.
Ja, dann,
in vielerlei Hinsicht verbessert.
Dann bin ich ja froh, dass ich das gespielt habe, weil das hat auch zuweilen diesen Look. Aber das hat von den Umgebungen halt ein ziemlich cleveres System, finde ich. Und du hast halt diese Stadt und da sind dann hin und wieder auch mal Bäume und alles. ja. Ich finde, da hat das besser funktioniert, ja.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also grafisch ist es wirklich sehr, sehr simpel und es wird auch irgendwann einfach langweilig für die Augen. Aber andererseits, die Gegner fallen da schon sehr positiv wieder auf. Was vom Spielerischen her so ein bisschen nervt, man schießt praktisch aus den Handflächen von dem Anzug, den man anhat. Und man muss für jeden Schuss dann den A-Knopf hämmern. Und je schneller man den drücken kann, desto schneller kann man auch schießen. Es gibt wenige Anzüge, die haben ein Autofeuer, da muss man nur gedrückt halten. Das ist sehr angenehm für den Daumen dann später. Weil wenn man das lange spielt und ständig auf den A-Knopf hämmert, kannst du dir vorstellen, also irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Dein Daumen tut so weh. Der fängt irgendwann einfach nur an zu bluten, weil du dir denkst, ich muss jetzt noch schneller hämmern, um noch schneller schießen zu können. Aber was dann halt ein bisschen, ich fand schon fast ein bisschen unglücklich war, dass du halt nur schießen kannst, während du stehst. Und dabei musst du sehr viel bei dem Spiel ausweichen, sehr viel springen, dich sehr viel bewegen um den ganzen Schüssen. Das hat teilweise so einen Bullet-Hell-Charakter. Ja, und dann kannst du aber nur schießen, während du stehst. Und das ist so der, ich denke mal, der Punkt, weswegen dann auch viele das vielleicht nicht ganz so gerne gespielt haben. Kann man irgendwo verkraften, wenn man sich da reingefunden hat, aber ja, ist nicht ganz so gut.
Aber Resident Evil 5 ist es okay. Nur um das nochmal festzustellen.
Was?
So.
Ich meine das von dir anders zu kennen. Ach nee. Also, wie gesagt, das sind so die Punkte, weswegen man das Spiel wirklich hassen kann. Aber ich finde irgendwie den Look geil. Ich fand dieses Sci-Fi-mäßige und, wie gesagt, die Kreativität, was die Gegner angeht, ist schon nicht schlecht.
Wenn das jetzt mit dem im Stehenschießen tatsächlich, wenn du das nicht gesagt hättest, das mit dem Ausweichen etc., dass du halt auch ein bisschen Skill entsprechend beweisen musst. Das klang schon interessant, bis du dann das halt gesagt hast. Und dann habe ich mir gedacht, lass es doch lieber.
Ja, das ist wirklich halt so dieser Punkt. Und dadurch wirkt das in den Kämpfen ein bisschen seltsam, wenn du dann einerseits diese eleganten Sprünge machst, aber dann immer wieder so blöd in der Gegend rumstehst und dann deinen A-Knopf hämmerst, um dann zu schießen und dann wieder deine Sprünge machst. Ich weiß nicht, es hätte so viel besser funktioniert, wenn man sich dabei bewegen könnte und auch schießen könnte, alles zusammen. Ach, das wäre ein Traum gewesen. Da wäre das Spiel gleich 10-mal besser gewesen. Naja, so werden es wahrscheinlich kaum Leute gespielt haben und was irgendwo auch schade ist, weil es hat definitiv seine Punkte, an denen liebe ich wirklich das Spiel. Und das ist eins dieser Spiele, ich hab's leider weggegeben, wie viele andere GameCube-Spiele aus, und dem weine ich so ein bisschen nach, weil trotz seiner ganzen Schwächen, ich hab's irgendwie gern gehabt und vielleicht hole ich es mir auch irgendwann nochmal wieder.
Das müsstest du doch bei Amazon für 5 Euro hintergeschmissen bekommen.
Gut möglich. Ich weiß nicht, inwieweit es einen Seltenheitscharakter hat oder sowas, aber dennoch, ich hab irgendwie ein bisschen Liebe für diesen Titel, obwohl man ihn eigentlich hassen müsste.
Also gebraucht 10 Euro, neu 63 Euro. Ich glaube, das hat einen gewissen Fanfaktor, ja.
Ja, ja.
Oder eher Seltenheitsfaktor, eventuell.
Wahrscheinlich das eher, weil ich denke, es hat sich nicht so gut verkauft und es wird, denke ich, auch nicht in so großen Stückzahlen dann produziert worden sein.
Ja, ja.
Vielleicht, wenn ich es mir irgendwann nochmal zulege, vielleicht mache ich dazu einfach nochmal ein Video, um zu zeigen, wie geil es doch irgendwie ist. Ach ja.
Ja, wir waren jetzt schon beim GameCube. Denn ich habe auch einen GameCube-Titel auf der Liste.
Oh, jetzt bin ich neugierig.
Ja, Die Hard Vendetta, Stirb langsam Vendetta. das war damals die Zeit, wo ich die Filmreihe kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, ey, guck mal, da gibt's ein Spiel für den GameCube. Holst du das doch einfach mal. Das ist ein hässlicher Ego-Shooter. Und zumindest die GameCube-Fassung hat eine sehr komische Steuerung. Ihr müsst euch vorstellen, anstatt dass man mit dem rechten Stick sich dreht, strafet man mit ihm. Ich meine zumindest, dass das so war. Irgendwas hat mich auf jeden Fall bei der Steuerung sehr genervt, bis ich das jetzt mal gespielt habe. Und das ist, glaube ich, so dass die größten beiden Kritikpunkte. Denn ansonsten ist es halt einfach solide Action und in der deutschen Sprachfassung natürlich von Manfred Lehmann vertont. Und das ist der Grund, weshalb ich das auf die Liste gepackt habe. Denn es ist einfach ein Spiel, wo du quasi selbst John McClane sein kannst und so blöd die Story auch sein mag und mittlerweile nicht mehr Kanon ist, weil Lucy dort Polizistin geworden ist, was also nicht stimmt, laut dem Film. Beziehungsweise so weit sind wir noch gar nicht, vielleicht stimmt es ja doch. Und es ist einfach, du läufst durch diese verschiedenen Leveln, es ist sogar eine Hans-Gruber-Anspielung drinne und alles und du fragst dich nur, weshalb, wieso, warum. Und im Endeffekt ist es wirklich einfach nur schon wieder ein Gruber-Plot-Twist. Aber einfach die Sprüche von McClane zu hören, gesprochen von Manfred Lehmann, das ist so geil. Und die Sprüche, ich kann sie jetzt leider nicht rezitieren, aber der hatte schon einige geile Sprüche drauf und gepackt in Ego-Shooter-Form, wo es auch einige sehr doofe Jump'n'Run-Passagen gab, weil das funktioniert leider Gottes aus First Person nicht immer so gut. War das ein Spiel, was ich glaube eigentlich nicht mal Fans der Reihe hätte interessieren sollen, aber ich mit dem ich trotzdem meinen Spaß hatte, weil das einfach mal selbst in die Rolle von John McClane schlüpfen, das war einfach ein netter Zeitvertreib, finde ich.
Ich hab's nie gespielt, aber ich denke gerade mal, dass die jetzt auch den Sprecher dann dafür genommen haben, reißt eine Menge raus. Also ich hätte ja gar nicht gedacht, dass sie sogar den Originalsprecher dann genommen haben. Aber das ist natürlich eine super Sache. Also ich finde, das wertet das Ganze doch dann, denke ich mal, auch ordentlich wieder auf. Ich denke mal, wenn die jetzt einen anderen Sprecher gehabt hätten, hättest du nicht so viel Spaß damit gehabt.
Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem, weil die anderen Sprecher halt wirklich sauschlecht sind. Also
ja.
Manfred Lehmann holt einiges raus. Und dann guckst du dir halt die Cutscenes an und dann merkst du auch schnell, dass die nicht Bruce Willis überzeugen konnten, den Part zu spielen, weil der sieht überhaupt nicht aus wie Bruce Willis. Und hat auch noch Haare, überraschenderweise. Also wie gesagt, es ist ein hässliches Spiel, es ist sauhässlich. Musst du nachher mal gucken, ob du ein paar Videos dazu findest. Wenn wir welche finden, packen wir die auch in die Videobeschreibung, generell zu einigen der Spiele. Hier zu PN03 will ich auch was reinpacken. Und ja, aber es hat halt einfach durch den Charme dieser Sprüche funktioniert. Und wie du es schon gesagt hast, es hat einfach Spaß gemacht zu sagen, okay, die Passage ist scheiße, aber wenn ich sie schaffe, bekomme ich vielleicht wieder einen coolen One-Liner zu hören in der ruhigen John McClane-Stimme. Und das hat mich halt, obwohl ich echt lange gebraucht habe für den Titel, immer wieder zurückgeholt, bis ich ihn wirklich dann endlich mal durchgezockt hatte.
Hatte der Manfred Lehmann nicht sogar den Duke im Deutschen gesprochen, bei Duke Nukem Forever?
Ja.
Deswegen wollte ich das nämlich immer mal hören, wie es im Deutschen klingt, obwohl das Spiel jetzt auch nicht so super toll ist, aber Ich würde gerne mal wissen, wie das mit dem deutschen Sprecher klingt. Ich habe es ja leider nur in der englischen Fassung. Da habe ich mich ja sogar ein bisschen geärgert, dass ich jetzt die deutsche Stimme nicht hören kann.
Naja, ich finde, der passt nicht auf den Duke.
Ich wollte es immer mal wissen, wie das da funktioniert. Einfach, weil ich den Sprecher schon irgendwie cool finde. Deswegen wollte ich mal wissen, wie es da geklappt hat. Ich bin einfach so neugierig, was das angeht.
Ich habe das nur in einer Video-Review gesehen. Und du hast nicht das Gefühl, Duke Nukem zu spielen. Obwohl du halt diese blöden ganzen Aktionen machst. Aber
ja.
du hörst halt Bruce Willis. Das ist so komisch.
Ja, okay. Ja, ich denke mal so vom Charakter her und von der Rolle her ist das natürlich dann ein bisschen sehr fremd. Ja, das könnte wohl der Kritikpunkt sein, obwohl ich halt den Sprecher einfach geil finde.
Ja, und wenn ich Duke Nukem dann auf Englisch spiele, höre ich immer Big the Cat. Nee, also da ist natürlich schon der Unterschied, dass er den halt anders gesprochen hat. Und also ich wollte es auch immer mal auf Deutsch zumindest kurz mal angespielt haben, aber ich glaube, das funktioniert auf Englisch wirklich besser. Mhm.
Ja gut, okay. Belassen wir es erstmal dabei. Dann denke ich mal, darf ich zum nächsten Titel springen?
Gerne.
Ich muss gerade mal auf die Liste gucken. Ah ja, okay. Kommen wir zum nächsten Titel, der keinen Untertitel hat, worüber wir uns eben schon aufgeregt haben, warum man sich dazu entschieden hat. Die Rede ist nämlich von Wolfenstein, und zwar von Wolfenstein aus dem Jahre 2009. Also jetzt nicht das allererste, sondern halt das 2009er, was es für Xbox 360 und wahrscheinlich, denke ich mal, auch PS3 und so weiter gab. Es ist ein Ego-Shooter, der ein bisschen Open-World-Elemente hat. Zumindest in der Stadt, wo man sich durchbewegt, kann man sich relativ frei bewegen und auch ein bisschen, sag ich mal, erkunden und hier und da was Kleines einsacken. In den wirklichen Missionen ist es dann aber schon wiederum ein bisschen linearer. Und das Ding ist, es ist einfach von der ganzen Geschichte und von allem, was da passiert, irgendwie so sau-trashig und gleichzeitig auch wieder, wenn man so ein bisschen was übrig hat für diese B-Movie-Trash-Schiene, ist es auch gleichzeitig wieder cool, weil es ist halt einfach, man kämpft gegen Nazis, die dann irgendwelche okkulten Sachen machen und dann in andere Dimensionen eindringen und irgendwelche Experimentalwaffen, die überhaupt gar nicht funktionieren können, denkt man sich dann, da zusammenbasteln und ach, es ist einfach so krank und man hat dann noch so ein spezielles, ich weiß gar nicht, das war irgendwie so ein Amulett und man hat da so Spezialfähigkeiten und das Ganze wird dann halt dann dadurch auch ein bisschen aufgelockert, dass man so ein bisschen aus diesem alltäglichen Shooter-Alltag dann ein bisschen rauskommt, indem man so ein bisschen mit den Fähigkeiten dann noch rumspielt, also nicht nur die Schusswaffen gebraucht, sondern halt von den Fähigkeiten auch Gebrauch macht und es ist eigentlich ein recht mittelmäßiger Shooter, aber wer, sag ich mal, für diese Art von B-Movie-Charme was übrig hat, der zieht da doch eine ganze Menge Spaß raus. Also es macht definitiv Spaß. Es hatte so ein bisschen mich auch erinnert an die alten Hellboy-Tage, wo er auch noch gegen die Nazis gekämpft hat, die dann auch irgendwelchen okkulten Kram gemacht haben. Und ich meine, Hellboy ist ja nur in die Menschenwelt gekommen, dadurch, dass die Nazis da ein Ritual gemacht haben. Also das ist von daher schon irgendwie ganz, ganz nett.
Ja, ich habe mit dem Wolfenstein nicht viel anfangen können, weil mir hat das Return to Castle Wolfenstein damals, ist glaube ich hier verboten.
Deutsche
Version, die geschnitten, wenn es davon eine gibt, gespielt.
Ich glaube, bei Wolfenstein ist es auch später, obwohl es eine deutsche gab, ist sie aber auch, glaube ich, nochmal verboten worden, weil die irgendwie ein, zwei Hakenkreuz übersehen haben beim Rausmachen. Das ist irgendwie ganz blöd gelaufen. Da war irgendwie was Seltsames. Ach Gott.
Ja, ist also auf jeden Fall das Ding. Ich habe das echt gerne gespielt damals und dann mir haben die ganzen okkulten Dinge von dem 2009er nicht gefallen. Bei dem Return to Castle Wolfenstein ging es halt um den Supersoldaten, den Übersoldier und klar war da auch ein bisschen Magie drin, ne? Das kann ich gar nicht abstreiten. Also es gibt da einen Gegnertyp, glaube ich, der auf so einer schwebenden Kugel quasi befestigt wurde, so ein Gegnertyp und das ist schon immer strange gewesen, also zumindest die 3D-Teile. Beziehungsweise der erste Teil hieß ja sogar Wolfenstein 3D, das ist also entsprechend auch schon wieder falsch von mir. in Worte gefasst, also die richtigen 3D-Spiele, die brauchte ich irgendwie nicht, weil ich dieses eine Wolfenstein hatte, was ich richtig gut fand. Und ich habe das Enemy Territory, dieses Multiplayer-Ding nie gezockt und so weiter. Und das hat mich dann halt auch nicht angesprochen, das 2009er-Ding. Jetzt, wo endlich mal der Funke wieder übergesprungen ist, ist halt tatsächlich das neue, das kommende Wolfenstein. Mhm. Weil das genau wieder diesen düsteren und fast schon realistischen Flair hat, halt gespickt mit dieser leichten Überdramatik, wie ich das halt aus dem Return to Castle Wolfenstein ganz geil fand.
Ja, und das ist das Wolfenstein The New Order. Das interessiert mich aber auch verdammt. Und ich find's auch echt schade, dass sie das jetzt ein bisschen noch verschoben haben. Es soll ja jetzt doch erst wohl nächstes Jahr rauskommen. Es war ja ursprünglich geplant Ende diesen Jahres. Aber dieser düstere Sci-Fi-Look da drin, auch dieses Bild, hast du bestimmt schon mal gesehen, diesen Screenshot mit diesem Art Killer-Hund da in diesem echt miesen Metalldesign und mit den Zähnen, und das sieht schon krass evil aus, aber ich finde, der Stil ist irgendwie saugeil. Ich habe echt Lust drauf, das zu zocken. Wobei mir da gerade auch wieder durch den Kopf ging, was ich eben gesagt hatte, was dann in Deutschland halt immer blöd ist, was Videospiele angeht, ist ja dieser Punkt, dass man ja Hakenkreuze nicht einfach so in Videospiele reinmachen kann. Die müssen natürlich alle wieder entfernt werden, wobei es im Medium Film dann verwendet werden darf, aber Medium Spiel ist das Tabu. Das ist immer so, als hätten wir dieses Thema nicht irgendwie einigermaßen jetzt endlich mal verarbeitet.
Ja, lass uns nicht darüber großartig diskutieren, sonst stoßen wir irgendwas Falsches schon wieder an.
Ja, das mag sein. Ich find's nur trotzdem irgendwie schade, dass, ach Gott, das ist ein düsteres Kapitel der Geschichte gewesen, aber haben wir es nicht endlich geschafft? Naja, egal.
Kommen wir zu was Fröhlicherem.
Ja.
Das ist die einzige Lizenzverschärfung, glaube ich, die wir auf unserer Liste haben. Ich habe als Kind gerne Lizenzversoftung gespielt und bin dann irgendwann mal über die Monsters vs. Aliens Demo gestolpert, die auf der 360, glaube ich, sogar noch verfügbar ist. Und das ist ja von diesem, Gott, wie heißt denn das Studio nochmal? Ach Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein. War das DreamWorks? Kann das sein? Auf jeden Fall, das basiert halt auf diesem Animationsfilm, was eine ganz große Hommage an halt schon wieder dieses Earth Defense Force, an diese Alien Invasion B-Movie-Filme sind, man hat halt verschiedene Monster quasi, die dann auserwählt werden, die Erde zu beschützen, als Aliens angreifen und die Armee nichts ausrichten kann, und man schlüpft halt in die Rolle der titelgebenden Monster. Und im Kern hast du nur drei verschiedene Spielvarianten, als dieses Mädchen, die durch einen Meteoriten, glaube ich, gewachsen ist. Surfst du halt immer durch Städte und alles Mögliche durch, indem sie quasi Autos als Rollerskates missbraucht. Als Missing Link ist es so ein leichter God of War Verschnitt, und dann gab's noch eines, als dieser komische Blob hat man halt eher so Puzzle Passagen. Und das ist quasi 10 Stunden lang immer wieder dasselbe, und du wechselst halt immer nur zwischen den drei Charakteren durch. Aber Ich glaube, es liegt daran, dass ich den Film wirklich großartig finde. Das hat gut den Stil und den Humor auch übernommen von der Vorlage. Und ich finde schon, dass diese Generation weit genug war technisch, dass es halt wirklich den Look des Films sehr, sehr gut nachahmen konnte. Und dadurch hat es einen gewissen Bonus von mir bekommen, und ich habe es wirklich gerne gespielt. Ich habe es nie durchgespielt, weil ich das zu lang fand. Aber ich will es vielleicht jetzt nochmal einlegen, weil ich habe gerade wieder doch mein eigenes Interesse daran wecken können. Es ist eintönig, es ist nicht besonders gut in einigen Passagen, aber das ist halt wirklich einfach nur für Fans gemacht, den schnellen Dollar abgreifen. Und bei mir hat's gezündet. Also ich bin darauf voll reingefallen, und ich hatte meinen Spaß damit. Und ich denke, wenn ich das jetzt wieder einlegen werde nach längerer Zeit, werde ich auch wieder meinen Spaß damit haben für ein paar Stunden.
Es hat bei mir jetzt echt eine ganze Zeit lang gedauert, bis es endlich Klick machte, weil ich war die ganze Zeit überlegen, ja, wovon denn Lizenz? Wieso sagt ihr das gerade nichts? Aber dann macht es irgendwann Klick, ja, natürlich. Und dann kam wieder die Trailer bei mir hoch, wo du das beschrieben hast mit dem großen Mädels und mit den Autos als Rollerskates. Dann hat es endlich auch wieder Klick gemacht. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ich habe nur die Trailer gesehen. Ja, deswegen hat das jetzt bei mir so lange gedauert, bis ich jetzt verstanden habe, worum es eigentlich geht. Aber
der ist
okay.
Der ist wirklich unterhaltsam, vor allem wenn du halt so Sci-Fi-Zeugs wie Independence Day oder sowas. Also auch modernes, aber auch älteres B-Trash-Kino gut findest. Also zumindest mal den Film anschauen. Das Spiel würde ich eher weniger empfehlen, weil das halt doch sehr eintönig ist. Aber der Film ist richtig klasse.
Ja, also okay, ich denke, beim Film werde ich durchaus nochmal versuchen, dass ich den irgendwie mal nachhole, weil das interessiert mich jetzt schon. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich fand die Trailer auch noch nicht mal schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht geguckt habe. Keine Ahnung, ob irgendwas dazwischen gekommen ist oder so. Oder gerade ein anderer Film noch da war, der jetzt mehr mein Interesse geweckt hätte. Aber ich weiß, dass ich den gucken wollte, wo er in die Kinos kam. Da dachte ich mir, eigentlich sieht das schon ganz interessant aus. Ich weiß gar nicht, warum ich es nie gemacht habe.
Ja, aber also ich habe mit dem Spiel wirklich Spaß gemacht und ich wollte mir auch immer das Wall-E-Spiel mal anschauen, das genau unter dieselben Problemen leiden soll, aber das hat schon wieder diesen Charme vom Film und ich würde das doch gerne mal probieren wollen.
Solange man dann ein bisschen mehr machen darf in dem Spiel, jetzt außer Müll einsammeln und den pressen, ist das, denke ich, vielleicht dann doch was Interessantes.
Wenn das aber so groß wäre, dass das halt wirklich die kompletten Staaten abdeckt, wäre das schon wieder krass.
Ja,
du musst beziehungsweise die ganze Erde darstellt, du musst die ganze Erde aufräumen, bitte, und du hast so und so viel
Zeit. Das wäre eigentlich so eine witzige Anspielung dann ja auf Katamari, wo man ja eigentlich auch nichts anderes macht, als mit seiner Kugel Zeugs einsammeln. Dann halt entsprechend als Wally sammelst du dann halt auch einfach nur Zeugs an und machst daraus Blöcke und kannst dann vielleicht so Minecraft-mäßig dann irgendwas draus bauen. Das wäre doch noch was.
Ja, und der Vorteil ist, du musst nicht darauf achten, dass du das halbwegs dasselbe Material farmst, sondern du kannst halt wirklich jeden Müll an der Ecke nehmen.
Jo. Hey, ich glaube, mir ist gerade eine interessante Spielidee gekommen.
Wally 2, ja.
Ja, ja. Oh Gott. Ah, herrlich. ja, wenn du nichts dagegen hättest, würde ich sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Titel, zum fünften und letzten Titel von mir und natürlich danach auch von dir.
Zur finalen Runde, ja. Gerne.
Ja,
gerne.
Zur finalen Runde. Ich habe mir noch aufgeschrieben Shadowrun. Und zwar, dass Shadowrun den Multiplayer-Shooter, den es für Konsole und auch PC gab, wo man das Experiment versucht hat, Konsolenspieler können gegen PC-Spieler zocken, was, soweit ich das mitbekommen habe, nicht ganz so gut aufgenommen wurde und auch nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Viele haben sich im Vorfeld schon direkt beschwert, na, Multiplayer-Shooter-Rollenspiel wäre doch viel logischer, denn Shadowrun ist eine Pen-and-Paper-Rollenspiel-Lizenz und dass man daraus dann nicht ein Rollenspiel macht, sondern ein Multiplayer-Shooter, ist schon ein bisschen seltsam. Muss ich auch zugeben. Aber dennoch finde ich, es hat sehr gut funktioniert. Ich hatte mit dem Ding sau viel Spaß. Ich finde es echt schade, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, scheinbar bei der breiten Masse. Weil ich die Idee ganz cool fand, am Anfang dann halt auszuwählen, dass du, ja, welche Rasse du spielst, ob du nun Elf, Zwerg, Mensch, gab's noch irgendwas? Ah doch, Taure, glaube ich auch, spielst. Und die haben dann unterschiedliche Fähigkeiten. Die Elfen zum Beispiel konnten sich heilen und die Menschen sind, glaube ich, mit einem Boni gestartet, wo sie sich auch mehr Ausrüstung direkt kaufen konnten. Und je nachdem, ob du jetzt halt eher so ein magischer Charakter warst oder so ein technischer Charakter, weil du konntest auch Magiefähigkeiten erlernen im Verlauf einer Runde oder dann halt Technikspielereien kaufen wie den Gleiter und entsprechend damit dann halt wirklich durchs Level fliegen. Dann gab es den Teleport, womit man auch durch Wände springen konnte. Und wenn du beide Fähigkeiten hattest, war es natürlich saugeil, dann bist du von einem Haus gesprungen, mit dem Gleiter auf ein anderes Haus zu, mit dem Teleporter schnell durch und dann gab es zwei Spielmodi. Einen, da musstest du halt eine Flagge erobern und wegbringen und den anderen weiß ich jetzt leider gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, was die Flagge angeht, konntest du so geile Moves machen, zum Beispiel nur alleine mit dem Gleiter und mit dem Teleporter in Kombi, Aber es gab noch viele andere Sachen, die man da mit kombinieren konnte. Das war einfach so geil, diese Fähigkeiten und diese Taktik-Spielereien, die daraus entstanden sind. Wie rüstest du dich jetzt aus und gehst du voll auf Bewegung oder versuchst du jetzt eher in Richtung Feuerkraft zu gehen? Und das war schon echt sauspaßig. Problem war leider, die Karten waren insgesamt zwar sehr abwechslungsreich, aber es waren viel zu wenige. Und wie gesagt, es gab zwei Spielmodi, was auch relativ wenig ist für wirklich ein Spiel, was rein ein Multiplayer-Spiel ist, was man halt gegen andere zockt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Karten es waren, aber es war wirklich nur eine Handvoll. Also es waren sau wenige.
Ja, das hat mich in dem Moment verloren, wo es halt gesagt wurde, es ist ein Online-Spiel. Und ich zock ungerne, beziehungsweise zahle ungerne für ein Spiel, was nur einen Online-Modus hat. Ja. Es war nie meines, deswegen kann ich da den Reiz nicht ganz nachvollziehen, für mich persönlich.
Ich kann's irgendwo nachvollziehen, dass die Entscheidung natürlich schon krass ist zu sagen, es ist wirklich rein Multiplayer, rein online. Man kann es halt wirklich nicht alleine spielen. Also es gab so einen Training-Modus, wo man dann gegen Bots gespielt hat, aber das war jetzt natürlich nicht der Reiz vom Spiel. Also es ging schon wirklich darum, dann gegen andere menschliche Spieler anzutreten. Von daher war es natürlich schon auch grundsätzlich auf einen etwas kleineren Spielerkreis dann ausgelegt und dann mit der Lizenz, wo viele dann eher gesagt hätten, naja, gib mir doch lieber ein Rollenspiel. Ich kann schon verstehen, dass das den einen oder anderen abgeschreckt hat, aber ich fand das als Multiplayer-Online-Ding saumäßig geil. Also es hätte nicht unbedingt die Shadowrun-Lizenz gebraucht, das hätte man auch ohne Lizenz machen können, denke ich. Dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Geld noch da gewesen für mehr Karten und mehr Spielmodi. Aber nichtsdestotrotz, also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Ding und würde mich tatsächlich freuen, wenn es nochmal ein Spiel gäbe, was einen ähnlichen Ansatz versucht. Einfach aufgrund der ganzen taktischen Möglichkeiten, die in einem Spiel drin waren, das war schon saugeil.
Ja, das Problem ist, ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Ich traue deinem Wort. Und welche Version hast du gespielt? PC oder 360?
Achso, ich habe auf der 360 gespielt und das hat auch sehr gut geklappt. Ich
auch gegen PC-Spieler.
Ich weiß, dass sich PC-Spieler so ein bisschen aufgeregt haben, dass das Zielen irgendwie mit der Maus irgendwie nicht so genau war, wie man es wohl sonst gewohnt war von einem Shooter. Ja, wer weiß, vielleicht hat man es bewusst versucht, auf dem PC ein bisschen schlechter zu machen,
okay.
Damit die Konsolenspieler größere Chancen haben, keine Ahnung. Ich fand's auf der Konsole war es auf jeden Fall gut spielbar. Ich weiß halt leider nicht, wie es auf dem PC war.
Ja, also ich finde die Idee ja schon interessant und ich wünschte, mehr Spiele würden halt diesen Multiplattform-Online-Weg gehen.
Ja, zumindest, dass man sagt, ich kann schon verstehen bei einem Ego-Shooter, dass die Präzision der Maus schwierig ist zu erreichen mit dem Controller, aber man kann ja zumindest sagen, wir erlauben es einem Xbox-Spieler gegen einen PlayStation-Spieler antreten zu lassen. Also das wäre natürlich schon eine saugeile Sache und du hast direkt einen viel größeren Spielerkreis. So eine vertane Chance finde ich immer irgendwie. Es ist schade, dass man so eingeschlossen ist in seinem Netzwerk, in dem man dann da drin steht und nicht so ein bisschen da raustreten kann.
Ja, ich will halt nicht nur mit den Sony-Fags spielen, sondern auch mit den Microsoft-Fags.
Ja.
Nee, also, ja, die Idee wäre schon nett, aber ich bezweifle, dass die beiden das jemals zulassen werden.
Wahrscheinlich nicht. Da wird immer versucht werden, da einen Riegel vorzuschieben. Aber ich fänd's halt irgendwie schon witzig. Das hätte was.
Ja, also, wie gesagt, das einzige Multiplayer-Spiel, auf das ich jetzt tatsächlich vorausschaue, das wird erst 2015 etwa kommen, hat EA gesagt, ist das Battlefront. Und mit allem anderen Online-Zeugs kann ich nicht wirklich viel anfangen.
Ich freue mich gerade aktuell tierisch auf das Destiny. Also was ich alles bis jetzt gehört habe und erfahren habe, hat mich immer nur mehr in der Vorfreude bestätigt. Also ich brenne darauf, das zu zocken. Also ja. Das wird wahrscheinlich so das nächste große Multiplayer-Ding sein, wo ich sehr viel Zeit reinstecken werde. Vermute ich.
Kommt Battlefield 4 nicht vorher raus?
Ja, Battlefield ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Ich weiß gar nicht mehr. Es soll, glaube ich, auch Ende des Jahres rauskommen. Müsste eigentlich bald die Beta starten. Oder ist sie schon gestartet? Oder startet bestimmt bald?
Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung davon. ja, du warst ja an meinem Geburtstag da. Und da habe ich mich ja nicht wirklich spontan, aber ich habe mich da dann entschieden, beim GameStop mir das Sonic the Hedgehog zu holen. nicht das klassische, gute, alte Ding, sondern das 2006er Ding für die 360. Und das wird von vielen als größte Kundenverarsche aller Zeiten, beziehungsweise zumindest dieser Generation angesehen. Und das steht hier auf meiner Liste. Ich habe wirklich sau viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe gestern die Sonic Story abgeschlossen. Das hat insgesamt 3 Story-Stränge und wenn man die durch hat, gibt's noch einen finalen Abschlusslevel oder 2 sind das, glaube ich, sogar.
Und das erinnert ja sehr an Resident Evil 6, dann muss es ja schon von der Seite aus gut sein.
Ja. Wobei das Sonic schon ziemlich lange drin hat. Also die GameCube-Spiele. Naja, schon die Dreamcast-Spiele, die Adventure-Teile. Die hatten das ja auch schon drin, dass du mehrere Storylines hattest, die du erst durchspielen musstest, bevor du das Ende bekommst und so weiter.
Ich denke aber, bei Sonic ist es noch nie so weit gekommen, dass die einen Patch rausgebracht haben, dass man dann die Storyline, die man sich dann noch freischalten muss, dann direkt zum Anfang an verfügbar hat.
Nee, weil das ja halt wirklich das Story-Ende ist, was du dir dann freischaltest. Also das wäre schon ein bisschen blöd.
Ja, es ist aber bei Resident Evil 6 ja genauso, dass die letzte Kampagne, die man sich dann freischalten muss, eigentlich im ursprünglichen Ding ja wirklich alles erklärt, was davor passiert ist und die ganzen offenen Fragen klärt. Aber dass man das jetzt über den Patch direkt zugänglich macht, ist in Story-Hinsicht sehr scheiße. Also wenn man das zuerst spielen würde, gibt's keine ja vernünftige Erklärung dafür, warum man jetzt die anderen Kampagnen noch spielen sollte.
Okay. Ja gut, also ich habe jetzt wie gesagt die erste von 3 Hauptstories durch. Mit Sonic habe ich angefangen. Das ist ja der einzige Charakter, mit dem man anfangen kann. Und ich habe gestern die Story beendet mit ihm und ich finde nicht, dass die Steuerung total kaputt ist. Ich finde schon, dass gewisse Punkte echt mies ist. Also dass wenn man runterfällt, immer automatisch nach vorne fällt auch. Das heißt, wenn man jetzt mal präzise durch Ringe, die gerade nach unten angeordnet sind, fallen muss, dann muss man wirklich konstant den Analogstick hin und her wägeln, dass man so halbwegs in der Mitte bleibt. Und die Zielerfassung ist teilweise blöd. So viele Bugs und Glitches, ich habe dir das ja gezeigt, das erste Level, wo du im Loop stehen bleiben kannst und du hängst dann quasi an der Decke. Das Ding ist voll mit Fehlern und die Geschichte ist Mist, aber einfach selbst mal jetzt als sehr spät eingestiegener Sonic-Fan dieses Desaster nachzuspielen, ich habe mehr Spaß mit dem Ding als mit Unleashed, weil da nicht diese blöden Werehog-Passagen drin sind. Und das ist schon ein gewisses Armutszeugnis. Ich habe allerdings auch, wie gesagt, noch nicht mit dem letzten Charakter gespielt. Ich habe derzeit den zweiten von 3 etwa ein Viertel bis Drittel, würde ich sagen, habe ich mit ihm geschafft. Von seiner Story schon. Und ich habe riesig Spaß mit dem Ding. Und wie gesagt, ich find's nicht so kaputt, wie es immer gesagt wird, dass es kaputt ist. Aber ich sehe schon einige Dinge, die zu Recht gehasst werden von der Fangemeinde. Also es ist wirklich, das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, weil ich spiele das derzeit und das ist, man schämt sich schon ein bisschen dafür, der einzige vermutlich auf diesem Planet zu sein, der das meistgehasste Sonic-Spiel mit dem wirklich viel Spaß hat. Und ja, also ich freue mich schon richtig, das weiter zu zocken und immer durchzuhaben und für unseren Kanal dann auch nochmal aufzunehmen. Also ich bin sogar gewillt, das nochmal durchzuzocken. So unterhaltsam finde ich das bisher. Und wie gesagt, ich mache das ja normalerweise nicht so oft, dass ich Spiele mehrfach durchspiele. Vor allem so schnell hintereinander. Aber bei dem Ding, das ist so kurzweilig und es dauert auch nicht lange, muss man sagen. Also ich habe jetzt mit der Sonic Story, glaube ich, 4 oder 5 Stunden maximal gebraucht. Das kann man schnell durchrocken und ja, also ich weiß nicht, ich kann keinen Hass für dieses Spiel empfinden. Dafür ist der Hass der Fangemeinde so lächerlich geworden, dass ich jetzt als Späteinsteiger in die Reihe da nur noch den Kopf schütteln kann und sagen muss, nee, ich find's ganz okay.
Ja, es ist irgendwie witzig, aber bei mir muss ich jetzt leider sagen, kann ich eigentlich jetzt gar nicht so beurteilen. Ja gut, ich hab's bei dir kurz gesehen, das Spiel, aber jetzt ja nicht großartig selbst gespielt. Problem ist halt nur bei mir, ich konnte halt nie wirklich viel mit Sonic anfangen und habe auch tatsächlich nie in Sonic gespielt, bis auf vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ein Kumpel von mir hatte das Sega Mega Drive. da habe ich mal tatsächlich Sonic gespielt und fand es auch irgendwie ganz nett und unterhaltsam, aber selbst habe ich mir tatsächlich nie irgendeinen Sonic-Teil zugelegt. Von daher weiß ich gar nicht, wie sich da genau die Serie von da an entwickelt hat und was da alles passiert ist. Dass es da einige Fehltritte gab, das habe ich durchaus mitbekommen. Also gerade, was du auch gesagt hast, das Unleashed mit dem Werwolf-Ding, das höre ich immer, wenn es darum geht, was ist so an Sonic-Teilen schiefgegangen.
Also ich finde, jeder 3D-Teil hat irgendwas massiv schlecht gemacht. Im Adventure war es die Passagen mit den Charakteren, die niemand mochte. Mit Big the Cat musste man halt zum Beispiel, deswegen vorhin die Anspielung, diesen Frosch angeln. Froggy, die ganze Zeit diese Scheiß zu hören, nur damit du irgendwie diesen Frosch angeln kannst, der hat absolut nichts der Story beigetragen, aber du musst ihn durchspielen, um das Ende zu freizuschalten. Das ist so blöd. Der zweite Teil hatte diese Sammelaufgaben, wo die Areale immer größer wurden und du musstest halt 3 Kristalle finden. Und da musst du dir vorstellen, so ein Mario Galaxy Level, ist in einer der beiden Stories, da hast du einen riesigen Planeten in der Mitte und um den rum schweben auch nochmal 6-7 Stück. Und das Ding ist aber so riesig und da musst du halt 3 kleine Kristalle finden, von dem dir der Radar immer nur ein, und zwar den aktiven, den du gerade suchst, anzeigt. Und das kann, also du kannst da in dem Level wirklich 20, 30 Minuten verbraten, nur um diese scheiß Kristalle zu finden. Danach kam die Ära, wo halt Sega angefangen hat, Multiplattformer zu werden, weil sie ja mit dem Mega Drive leider Gottes ihren Konsolenuntergang eingeläutet haben. Das Heroes, das mit seiner 3-Figuren-Mechanik ist ein bisschen komisch gewesen. Außerdem war das schon wieder viel zu lang, weil du halt mit allen Teams schon wieder durchspielen musst. Also ich glaube, das haben sie bewusst irgendwann aufgehört. Weil das einfach niemand gut findet. Das Shadow, ich glaube, da fehlt irgendeins, aber ich kann das jetzt auch nicht mehr ganz rekapitulieren. Das Shadow the Hedgehog, das fanden alle scheiße wegen dem Gunplay und weil du auch so eine blöde Missionsstruktur hattest. Also danach kam, glaube ich, schon das Sonic 06. Das hassen alle, weil es schlecht ist. von Grund auf, wie gesagt, dass das Unleashed hat das halt diese Werhawk-Passage. Und danach kam halt das Colors und das Generations. Und das sind die beiden, wo ich auch sagen würde, guck dir die, zumindest die auf jeden Fall mal an.
Ja, ich wollte irgendwann, also ich habe bei mir tatsächlich, wenn es um Sonic geht, immer den Colors-Titel tatsächlich ins Auge gefasst, da vielleicht mal reinzugucken, weil soweit ich das mitbekommen habe, auch so von dem Umfeld her jetzt im Internet, scheint es wirklich dann Colors auch gewesen zu sein, wo dann alle wieder gesagt haben, jetzt ist Sonic wieder geil. Weil vorher war immer wieder irgendwo ein Punkt, wo gesagt wurde, naja, das gefällt mir jetzt gerade nicht, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Aber bei Colors scheint es dann doch wieder ganz gut funktioniert zu haben.
Ja, und wenn du auch ein bisschen klassisches Sonic-Gefühl haben willst, würde ich sogar eher das Generations dir ans Herz legen. Das kannst du dann auch nochmal in HD genießen. Ja, es macht einen Unterschied. da ist halt auch ein Level von Colors drin. Deswegen kann man da wirklich den Unterschied ausmachen. Also wer sagt, Auflösung macht keinen Unterschied? Doch, macht es. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Und wie bunt das Ding ist und einfach diese klassischen Level neu und modern interpretiert zu sehen, das ist so geil. Und es ist halt nur sehr kurz. Also wenn, dann guck, dass du nicht mehr als 20 Euro für bezahlst, weil das Ding kannst du in 5 bis 6 Stunden durchhaben, wenn du mit der Steuerung klarkommst.
Okay, aber ist auf jeden Fall ganz nett, das so als Tipp zu haben.
Ja. Also, ja, ich freue mich ja auf das Wii U-Ding und ich hoffe mehr von Sonic bald spielen zu können.
Ja, zumindest bei Nintendo hat ja der blaue Igel ein Zuhause gefunden und auch wenn es keine Sega-Konsole mehr gibt, auf Spiele muss man jetzt ja da nicht verzichten.
Nee, muss man nicht. Muss man definitiv nicht. Ja, dann sind wir jetzt bei etwa einer Stunde. Ich weiß nicht, also ihr müsst jetzt wissen, wir nehmen das direkt am Sonntag auf. Das heißt, die letzte Podcast-Aufnahme ist nicht mal 5 Tage her. ich vermute mal nicht, dass du jetzt noch großartig was anderes als Muramasa gezockt hast.
Ich habe Muramasa sehr intensiv gezockt, habe da glaube ich so jetzt etwa 11 bis 12 Stunden, habe das erste Storyende von Momohime gesehen, das Storyende von Kisuke steht kurz bevor das erste. Es gibt aber noch mehrere Storyenden. Ob ich so lange am Ball bleibe, weil ich finde, irgendwann kommt bei Muramasa halt einfach der Punkt, das war auf der Wii schon damals so und das kommt jetzt auch mit der PS Vita. So nach 12 Stunden denkst du dir erstmal, okay, du musst das Ding erstmal weglegen. Es ist einfach zu viel und zu oft das Gleiche. Also wenn du zu intensiv dran sitzt, dann musst du einfach eine Pause machen. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe Resident Evil 6 nochmal eingelegt und ein bisschen geflucht, ein bisschen geweint. Dann habe ich Revelations nochmal eingelegt und hatte dann meine Revelation und dachte mir, warum kann Resident Evil nicht so sein wie Revelations? Ich weiß gar nicht mehr, habe ich sonst noch großartig was gespielt? In mir ist ein bisschen die Lust hochgekommen, nochmal Dark Souls einzulegen und nochmal von vorne anzufangen und es nochmal mit Guide wirklich richtig zu spielen und diesmal nicht so viel Mist zu bauen, wie ich es jetzt bei meinem ersten Charakter gemacht habe. Ob ich es wirklich mache, keine Ahnung, das sei mal dahingestellt, weil ich genau weiß, dass ich verzweifeln werde, dass ich wieder weinend ins Bett gehe und dann am nächsten Tag es dann doch wieder versuche und dann, was weiß ich, nach 80 bis 100 Stunden dann vor dem Endgegner stehe und den ich platt kriege und ach, keine Ahnung. Aber vielleicht lege ich es einfach nochmal aus Spaß ein. Das ist bei mir nämlich so ein bisschen die Lust hochgekommen, weil ich hier von Game One, die hatten da jetzt auch angefangen, eine Videoserie zu machen. Ich glaube, mittlerweile sind sie beim 5. Teil angelangt und haben es knallhart durchgenommen, meine ich auch, genannt, was durchaus passend ist bei dem Spiel. Und irgendwie weckt es doch wieder die Lust, da tatsächlich mal reinzugucken. Und ja, das war es aber auch so ziemlich, tatsächlich.
Ja, ich zock halt derzeit nur das Sonic. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich wieder Minecraft versucht habe anzufangen. Diesmal nicht im Kreativmodus, sondern eine normale Map gestartet. Alter, ist da so viel Schnee in meiner Map. Das ist wirklich einfach eine reine Schneemap. Und ich habe einfach mal mir ein Loch gesucht, da ein Haus drauf gepackt und dann geguckt, wie tief ich in die Mine reinkommen kann. Irgendwann ist mir die Lust vergangen. Wie immer. Also okay. Ich glaube, bei mir wird der Minecraft-Funke niemals überspringen. Ja, also Sonic 2006 ist wirklich derzeit so mein Highlight. Und das zocke ich auch überraschend gerne, wie gesagt. Also bin ich doch sehr froh darum, dass ich dann doch irgendwann mal gesagt habe, das musst du dir jetzt antun. Und ja, ich find's besser als das Unleash bisher. Und ich weiß, dass mich, falls wir Sonic-Fans unter unseren Hörern haben, dass mich diese gleich zerreißen werden. Aber ey, das ist ja ein Guilty Pleasure Podcast gewesen und das ist definitiv ein Guilty Pleasure. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Jetzt geht ja der August los, beziehungsweise hat schon längst angefangen. Und entsprechend geht's auch bald wieder mit den Game Releases los. Und ja, da freuen wir uns doch, dass wir bald wieder aktuelle Spiele zu beplaudern haben. Und vielleicht erreiche ich Thomas auch nochmal für den Last of Us Podcast. Und du für euren Dingens-Podcast, Skylanders.
Ja, stimmt. Wir müssen den mal anhauen, dass wir ihn wieder hier sitzen haben. Ich meine, wir haben ihn jetzt ja bewusst eine Zeit lang in Ruhe gelassen, wegen schönen privaten Dingen, die er auch erstmal genießen sollte. Und vielleicht holen wir ihn jetzt mal in die Podcast-Welt zurück.
Auf dem Boden der knallharten Realität, ja.
Ja.
Gut, ja, dann würde ich sagen, hört man sich nächste Woche wieder. Bis dann, euer Maurice.
Ja, macht es gut, euer Andreas. Ciao.